Recruitment on the Road. Der Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Recruitment on the Road, dem Podcast von ABSCO Deutschland, in dem ich dir die spannendsten Persönlichkeiten der Recruitment-Industrie vorstelle. Heute spreche ich mit Marco Raschia und wir finden zusammen heraus, wo er herkommt, wo er heute steht und wo er in der Zukunft hingehen wird und was er noch so vorhat. Steig ein, lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Marco ist ein wirkliches Urgestein in der deutschen Staffing-Branche. Sein Karrierestart in der Branche war 1998 bei Parity. Und in den 26 Jahren seiner Karriere hat er Führungspositionen bei so bekannten Namen wie Michael Bailey Associates, und damit meine ich nicht das Getränk, Alexander Mann Solutions, als auch Top IT Service eingenommen. Seit 2017 ist er Managing Director und Partner bei Be Shaping the Future. Marco kennt sowohl die Beratungswelt als auch die Staffing-Branche und die MSP-APO-Welt und kombiniert diese Erfahrung erfolgreich. Neben seinen anspruchsvollen Job und täglichen Reisetätigkeiten findet Marco aber auch trotzdem noch Zeit für das Ehrenamt, und zwar bei ABSCO Deutschland. Ich kenne Marco seit 2019, wo wir zusammen im REPCOM, der Mitgliedervertretung gegenüber dem Vorstand, ehrenamtlich zusammengearbeitet haben. Marco hat mir damals viele Impulse entwickelt und den Verband weitergebracht. Ohne ihn hätte ich heute die Vorstandsposition nicht angenommen und viele Punkte, die wir zusammen schon umgesetzt haben, wie Staffing Pro, Gehaltscheck und vieles mehr, gehen auf seine Feder zurück. Durch ihn haben wir als Branchenverband die 7 Säulen in den letzten 3 Jahren maßgeblich weiterentwickelt in seiner Funktion als REPCOM-Chair. Und Marco ist für mich persönlich eine Bezugsperson. Und wenn ich mal nicht weiter weiß, rufe ich ihn einfach an und wir tauschen uns aus. Dafür bin ich sehr dankbar, Marco, auch dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
Danke für die Blumen und danke für die Einladung, lieber André. Es ist mir eine Freude, in deinem Podcast Recruitment on the Road zu sein.
Schön. Dann steigen wir ein, wenn Gerne. Du willst. Und zwar 1998, das ist die Zeit der Faxgeräte. Wie bist du in die Branche gekommen und erzähl uns ein bisschen, wie das damals so war. Ich bin ja fast zehn Jahre später eingestiegen als du.
Ja, 1998, wie bin ich in die Branche gekommen? Ich hatte eine sehr umfangreiche Ausbildung, bin einer der ersten Kulturwirte Deutschlands und hatte natürlich im wirtschaftlichen Bereich, im juristischen Bereich und im interkulturellen Bereich eine sehr gute Ausbildung genossen und war im...
Also es ist so Hall und Hof steht da so, interkulturelles in diese Richtung?
Bitte?
Kulturdimension und sowas?
Ist das Kulturdimension, aber auch interkulturelle Betrachtungen in die... unterschiedliche Kulturen einsteigen. Mhm. Wie wird dort letztendlich Wirtschaft gelebt? Es entstand durch ein sehr starkes Zutun der deutschen Industrie. Die wollte unbedingt einen Studiengang, der interdisziplinär ist und der in England, Frankreich normal war. So kam er auch nach Deutschland.
Alles klar. Wie so immer sind wir die Letzten, wo es dann hinkommt, gell?
Zumindest nicht die Vordersten.
Alles klar.
Und ja, da hatte ich vieles gesehen und irgendwann, ich war im Investitionsgüterbereich und dachte mir, es geht dir noch was ab. Also um dein Bild vollständig zu haben, würde eigentlich Personal, HR fehlen. Und so hatte ich einfach die Ohren dann irgendwie offen gehalten, bis eines Tages ein Headhunter auf mich zukam und sagte, Marco, are you interested in the recruitment industry?
Also es war ein Engländer.
Nein, es war ein Deutscher, aber okay. Der mit englischen Firmen gearbeitet hat. Ah, ja. Da war nämlich, englische Firmen waren seine Auftraggeber.
Jawohl.
Und ich dachte mir, what the hell is recruitment industry? Mhm. Ich dachte mir, okay, hör's dir mal an. So wie so häufig Assessments, und bei dem Assessment wurde schnell festgestellt, you are not a recruiter, you are a salesman.
Mhm.
Okay, so und so kam ich dann eben eigentlich zu Eurosoft, so hieß die Firma, die dann noch im gleichen Jahr an Parity verkauft wurde.
Ah ja.
Und ich habe dann angefangen, war verantwortlich als Business Developer, Salesman und relativ schnell im Finanzdienstleistungsbereich. Sprich Bayern, aus Bayern wurde Österreich, aus Bayern Österreich wurde dann irgendwann ganz Süddeutschland und so habe ich mich in der Finanzdienstleistungswelt zum ersten Mal rumgetummelt.
Mhm.
Ja, so waren meine Anfänge.
Alles klar, spannend. Und seitdem sind 26 Jahre vergangen.
Seitdem sind weitere 26 Jahre vergangen, indem ich weiterhin für diese Recruitment-Industrie brenne.
Spannend. Dann erzähl uns doch mal, Marco, in den 26 Jahren, was war dein Top-Highlight und dein Downlight?
Das Top-Highlight, würde ich sagen, kann ich gar nicht so genau benennen. Es waren unglaublich viele. Ich würde es mal so zusammenfassen, und das ist immer noch heute mein Highlight. Ich habe das Glück und die Ehre, mit dem schönsten und wertvollsten, gleichzeitig auch kompliziertesten und deprimierendsten zu tun zu haben, was man sich nur vorstellen kann.
Menschen?
Mit dem Menschen, so ist es. Und damit beantworte ich dir die Frage Highlight and Lowlight. Wo unglaubliche Erfolge sind, sind auch unglaubliche Enttäuschungen. Ich sagte, ich hatte im Investitionsgüterbereich angefangen. Fahrzeugbereich, sehr komplex. Und da hatte ich Kunden, die haben mich angemacht, weil ich war für zwei Linien in Werken verantwortlich, international. Und diese Niroster-Schraube, die heißt doch Niroster. Warum rostet die eigentlich, ja? Oh Gott, dann gehst du ins Werk zurück und sagst, warum rostet denn die Rosterschraube? Und solche Sachen. Ich kann sagen, in 26 Jahren habe ich noch nie einen Kunde angemacht, weil ein Berater
gerostet so wäre.
Wie er so ist. Weil ja, es immer um den Menschen geht. Ja. Es ging nie um die Qualifikationen, ob der jetzt ein guter Entwickler, ein guter Analyst ist oder nicht schlecht. Es ging um den Menschen. Menschen sind unterschiedlich. Und dann wurde er eben ausgetauscht, weil eben Topf und Deckel nicht gepasst haben. Mhm. Wunderbar. Anspruchsvoll auf der anderen Seite.
Definitiv, definitiv. Und mit deiner Erfahrung interessiert mich jetzt dein Statement dazu. Welche Eigenschaften sind im Recruitment wichtig, die du sagen würdest, das sind die Top 2 oder 3? Und welche davon hast du oder hast du auch nicht?
An allererster Stelle Kommunikation. Aha. Die gleiche Herausforderung wie in allen Projekten, die ich gesehen habe. Kommunikation oder fehlende Kommunikation oder schlechte Kommunikation. Kommunikation heißt auch immer senden und empfangen. Viele Recruiter meinen, sie müssen senden. Oh, ich habe hier was für Sie. Nein, es geht auch darum zu erfahren, ist die Position oder die Person die richtige? Zuhören. Und über das Zuhören hinaus sogar verstehen, was will der Kunde? Und was will der Berater? Je besser man im Vorfeld abcheckt, was die gegenseitigen Erwartungshaltungen sind, desto besser ist die Position besetzt und desto besser kann der Kunde erwarten, die Aufgaben erfüllt zu bekommen und der oder die Beraterin wiederum sich weiterzuentwickeln und in der Position ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen.
Also Kommunikationsfähigkeit, die hast du ja auch. Du bist ja sehr stark in der Kommunikation,
bisschen,
oder?
Doch, ich denke.
Was hast du nicht? Was fehlt dir so als Skillset, wo du sagen würdest, du würdest gerne mehr davon haben?
Schwierig, gibt bestimmt einiges, aber anscheinend war es nicht so wichtig, dass es mich bislang daran gehindert hat, erfolgreich zu sein. Mhm. Ich würde sagen, was auch sehr, sehr wichtig ist, ist eine Beharrlichkeit. Ja. Dranbleiben. Immer dranbleiben. Gerade in dieser Branche, wenn wir verschiedene Projekte juggeln und mehrere Möglichkeiten haben, neigen wir dazu, dahin zu gehen, wo wir schon erfolgreich sind.
Ja.
Und vielleicht stärker genau dahin zu gehen, wo es weh tut, weil wir noch nicht erfolgreich sind. Weil jemand anders dort erfolgreich ist. Das ist, denke ich, eine Schwäche, die auszumerzen ist, höhere Schule.
Ja, prokrastinieren.
Richtig.
Richtig. Aus persönlicher Erfahrung, Marco, kann ich sagen, dass ein Gleichgewicht aus Gesundheit, Familie und Beruf ja auch super wichtig ist. Wie ist dir das immer gelungen oder nicht gelungen und was sind da so deine Tipps?
Sehr wichtiger Punkt. Mental Fitness, Physical Fitness und sich ausgeglichen einfach leistungsfähig zu erhalten. Die Familie ist ein starker Anker. Ich habe es immer wieder das Glück gehabt, dass meine Familie hinter mir stand. Ich konnte mich bis heute, es sind über 30 Jahre, dass ich mich beruflich bewege und habe eine Familie hinter mir, die das vorbehaltlos unterstützt. Ich habe auch meine größten Kritiker zu Hause. Mhm. Ich lebe in einem Haushalt mit 4 Frauen. Ich glaube, ich brauche nicht weiter auszuführen.
Ja, ich glaube auch nicht.
Und ja, da finden unglaublich viele Diskussionen, Auseinandersetzungen statt. Generationsübergreifend, genderübergreifend, diversitätsübergreifend. Und das ist eine enorme Bereicherung. Jeder braucht einen Rückzugort, wo er sich selber anzweifeln kann, wo er Fragen stellen kann und wo er einfach hinterfragen kann und sagen, ist das richtig, was ich gemacht habe oder was ich tun muss? Und ich wünsche einem jeden einen solchen Punkt, einen solchen Menschen, einen solchen Ort, eine solche Gemeinschaft, eine solche Stärke zu haben.
Gab es mal eine Zeit, wo du das nicht geschafft hast, das auszubalancieren? Und was hat dann da gelitten gehabt von den 3 Säulen?
Es hat bestimmt eine solche Zeit gegeben. Und diese Zeit ist nicht an einem Faktor festzumachen, sondern da kommen mehrere Faktoren zusammen. Und letztendlich habe ich immer versucht und habe das bislang geschafft, mir selber treu zu bleiben. Ich habe mir nichts vorgemacht, habe meiner Familie nichts vorgemacht, habe gesagt, das ist mein Job. Es gab bestimmt Zeiten, da habe ich mich viel stärker über meinen Job identifiziert. Heute identifiziere ich mich viel stärker und nehme Kraft aus meiner Persönlichkeit.
Mhm. Spannend. Eine Entwicklung.
Es ist eine absolute Entwicklung, die aber auch völlig normal ist. Von einem jungen Menschen zu einem älteren Menschen zu werden. Ich habe heute noch an ein Buch gedacht, das Cicero geschrieben hat. Einfach die Kunst, älter zu werden. Und es ist etwas ganz Normales. In unserer Gesellschaft mit Jugendwahn haben wir das Gefühl, um Gottes Willen immer jung bleiben. Nein, es gibt Dinge, die muss ein junger Mensch können. Es gibt andere Dinge, die darf ein junger Mensch noch gar nicht so denken. Und dieser Entwicklungsprozess ist so völlig normal wie das Leben, von Geburt bis zum Tod.
Definitiv. Und der denkende Mensch verändert ja bekanntlich seine Meinung. Das heißt, unser heutiges Ich ist ein ganz anderes Ich wie vor 24 Jahren.
Erinnert mich an den Spruch in meinem Absolventenbuch an der Universität, wo jeder so seinen Spruch reinschreiben durfte. Und meiner war, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Ja, der ist schön, den kannte ich noch nicht. Wenn wir gerade beim Absolventenbuch sind und wir unseren Zuhörer jetzt verraten, ein Fakt, den noch keiner über dich weiß, was wäre das? Was kannst du da mit uns teilen?
Den noch keiner über mich weiß? Was weiß keiner über mich? Wenn es keiner weiß, dann muss es auch keiner wissen.
Also nicht die schlimmen Sachen, sondern vielleicht so, irgendwas beruflich Relevantes.
Beruflich Relevantes. Ja, ich habe mich zuletzt mit einem sehr interessanten Gebiet beschäftigt. Ich habe noch eine Ausbildung gemacht.
Mhm.
Und ich bin frisch gebackener, qualifizierter Mediator.
Gratuliere. Kannst du erklären, was das bedeutet? Weil ich bin Vertriebler und ich weiß nicht, was das heißt.
Ein Mediator ist wie ein Vermittler oder ein Klärungshelfer. Im Unterschied zu einem Vermittler kennen wir alle, nehmen wir in Deutschland das Beispiel, die Bahn. Zwischen dem Vorstand und der Gewerkschaft, das sind Vermittler, die gehen mit Vorschlägen rein und versuchen, die Streit hin an einen Tisch zu kriegen und zu sagen, das wäre doch eine Sache. Der Mediator ist anders. Der Mediator setzt das Gerüst auf, es untersteht bestimmten sehr starken Regeln.
Mhm.
Und der Mediator oder die Mediatorin muss die Kunst beherrschen, dass die Medianten zu einer Lösung kommen.
Aha.
Er kann natürlich kleine Hints geben, Schubser, aber niemals sagen, ich mache den und den Vorschlag. Das wäre verfehlt. Eine Mediation lebt davon, dass die Medianten, das ist auch das, was nachhaltig ist, selber zu einer Lösung kommen, die lang Erhalt hat und im Idealfall den Disput aus der Welt schafft.
Da gibt es sicherlich viele Anwendungsbereiche, Ehe, Wirtschaft, Verhandlungen. In welchem Bereich bist
Politik,
du da
vertieft? Familie. Ich bin ausgebildet worden für alle Bereiche. Ich könnte heute vom Familiendisput bis hin zur Atomenergiebehörde darin medieren. Ich brauche keine Fachkenntnis. Die ist keine Notwendigkeit. Eigentlich umso besser, man hat keine.
Ach so.
Es gibt natürlich eine Art Stallgeruch. Ich würde mal sagen, wenn es eine wirtschaftliche Auseinandersetzung gibt zwischen einem Vorstand und einem Betriebsrat, dann wird man vielleicht nicht unbedingt den Sozialtherapeuten oder die Therapeutin holen, sondern vielleicht eher jemand, der in der Wirtschaft arbeitet und umgekehrt.
Also kann man dich jetzt buchen als Mediator?
Man kann mich buchen als Mediator und ich freue mich schon und das ist ein Zwischenschritt für mich. Mein nächster Weg ist, ich arbeite auf meine Zertifizierung hin. Mhm. Der Mediator ist kein geschützter Begriff in Deutschland, der zertifizierte Mediator hingegen ja.
Okay.
Und auf diese Zertifizierung mit Hochschulabschluss arbeite ich gerade hin.
Also ich hoffe nicht, dass unser Zuhörer, Zuhörerin einen Mediator braucht, aber falls es dem so wäre, die Kontaktdaten von Marco findet ihr in den Shownotes.
Gerne.
Aber lass uns gerne einen Schritt weitergehen von dir als Person zu deiner Firma, Be Shaping the Future. Ist ja schon mal ein toller Titel. Wo kommt es her? Was bedeutet das?
Das Ganze hat weitere Ursprünge. Irgendwann hieß die Firma Be und
also nicht wie die Biene, sondern wie sein.
Tatsächlich ursprünglich wie die Biene, mit einem Doppel-E sogar.
Wie schon mal.
2008. Und dann wurde sehr schnell aus der Biene ein E weniger. Bi, und es stand alleine da, das war zu wenig, entstanden aus einem Spin-off einer Investmentbank. Und dann war die Idee, ja, wir setzen da einen Claim dahinter. Da wurde aus Bi in verschiedenen Ländern, unsere Wiege steht in Rom, international Be Think Solve Execute oder Be Project Plan Develop und immer wieder war ein Claim drin.
Also immer der Prozess eigentlich.
der Prozess richtig und der Anspruch, den man daraus hat. Und irgendwann Shaping the Future war so in aller Munde. Ich dachte mir, hört, hört, das ist ein hoher Anspruch und es wurde B-Shaping the Future einheitlich draus. Es gibt viele Einheiten in Deutschland. B-Shaping the Future, PTD, steht für Project Transform Digitalization. Ja. Dann gibt es ein Management Consulting und so weiter. Ich will keinen langweilen. Aber man hat einen Claim dahinter gewählt. Wir sind eine große Unternehmensberatung, europaweit tätig, sind über 2000 Personen in 11 Ländern und auf den Finanzdienstleistungssektor spezialisiert.
Aber mit Erfahrung oder mit Fokus im Staffing und MSP-APO-Business.
Das ist nicht der Fokus. Das ist der Bereich, den ich in die B gebracht habe.
Ja.
Die B ist als eine Unternehmensberatung geboren, die Projekte macht.
Ja.
Kann Infrastruktur sein, kann Applikationsberatung im Investment, Commercial, Retail, Banking sein, you name it. Aber man hat natürlich auch festgestellt, dass alle Projekte davon leben, wie diese Projekte umgesetzt werden. Und in der Regel werden die von Menschen umgesetzt. Und wir haben natürlich nie all die Menschen, die wir in Projekten brauchen.
Ja, klar.
Also haben wir Peaks und brauchen dazu Contingency Workforce, externe Kraft, die dazukommt. Das zu organisieren, besorgen, rekrutieren, auswählen, einsetzen, halten, ist eine Kernkompetenz der Recruitment-Industrie.
Aber macht ihr das nur für eure eigenen Projekte oder auch dann für direkte Wirtschaft?
Das machen wir in erster Linie für unsere eigenen Projekte, okay. Haben aber auch eine eigene Säule MSP, für die ich verantwortlich bin, wo unsere Kunden sagen, wenn ihr das schon sehr gut macht in der Integrierung externer Personen in euren Projekten.
Ja.
Wir kennen dich, Marco Reiske, aus der Vergangenheit, das hast du doch schon öfters gemacht. Alexander Mann, Top IT, klar. Wir würden in eure Hand gerne geben die Steuerung dieser externen, und das ist das, was wir ebenfalls machen. Wir verbinden das mit dem Staffing unserer eigenen Projekte.
Das ist eine interessante Frage, weil ich sehe oft, wenn ein Staffing-Unternehmen versucht, eine Unternehmensberatung zu werden, wenn eine Unternehmensberatung versucht, Staffing zu machen, dann sind da sehr viele kulturelle, unterschiedliche Dispositionen, die sich dann auch beißen. Ja, beispielsweise der Beratungspartner, der findet natürlich sein Beratungsgeschäft toll und der schaut vielleicht ein bisschen herunter auf das Staffing. Das kann ja jeder. Dann versuchen sie es, dann merken sie, dass sie es doch nicht können und es scheitert. Wie sind da so deine Erfahrungen?
Du hast es genau erkannt. Das sind die Herausforderungen, das sind die Pitfalls. Warum bin ich letztendlich in einer großen Unternehmensberatung wie B-Shaping the Future? Wir sind Teil eines größeren Unternehmens sogar. Wir sind 17.000 Leute in der Welt und im Finanzbereich heute.
Was ist das für ein Unternehmen?
Engineering. B und Engineering sind zusammengegangen Anfang 23.
Aha.
Auch ein italienisches Unternehmen. Und heute sind wir das größte Beratungsunternehmen in Europa im Finanzdienstleistungsbereich. Wir haben im Marketing noch einiges zu tun. Es
definitiv
ist nicht jedem bekannt. Aber was du gerade gesagt hast, ist sehr wichtig. Das war auch mein Weg in die B. Die Staffing- und Recruitment-Industrie, dafür schlägt mein Herz, und muss oder kann nicht nur alleine stehen. Wir haben, je nach kultureller Ausprägung, in Deutschland haben wir das immer gehabt. In England war das klar. Recruitment-Industrie, klares Wort, jeder weiß, wovon die Rede ist. In Deutschland war das eher so ein Eiertanz. Wir sind eine Beratung und wir machen Vermittler und dies und jenes eher nebulös. Das hat sich doch etwas mehr gelöst mit zunehmenden angelsächsischen Firmen, die nach Deutschland kamen. Und heute, ich würde sagen, auch mit der Marktführer hat dafür gesorgt, eine Hays, dass das eine andere Selbstverständlichkeit bekommen hat, aber viele andere Firmen. Und mein Ansinnen war, die Stärke des einen ist immer die Schwäche des anderen. So ausgedrückt auch, wo ist der Erfolg? Der Erfolg ist da, eine Unternehmensberatung hat ihren Erfolg im Beratungsgeschäft. Und stößt dann an ihre Grenzen, wenn ein Kunde sagt, okay, Sie haben mich überzeugt, setzen Sie mal um. Ja, für die Umsetzung brauchen wir aber Leute. Wo kriegen wir jetzt die Leute her?
Genau.
Die Staffing-Industrie genau umgekehrt. Wo kriegen wir Leute her? Einfache Übung.
Piece of cake.
Datenbank, piece of cake. Das Problem der Staffing-Beratung
Beratung.
Ist, dass die Berater erstens, die in der Datenbank, auch noch in vielen anderen Datenbanken sind. Das heißt, die Duplizierbarkeit und wo ist das USP?
Ja.
Und wenn man diese beiden Seiten matcht, dann wird ein Schuh draus.
Das hört sich danach an, dass ihr sehr viel Geld verdient.
Das hört sich danach an, dass wir hohe Herausforderungen haben und für unsere Kunden in erster Linie dafür sorgen, dass unsere Kunden Geld sparen.
Ja.
Eine unserer großen Stärken, die ich auch anwende, natürlich in unserem Recruitment-Geschäft, sind die Transformationsprozesse.
Ja.
Die waren wir mit einer der ersten, die damit angefangen haben, nämlich mit sehr starkem Nearshoring. Wir haben ein sehr starkes Geschäft in Osteuropa und damit staffen wir dort die Positionen und jetzt kommt auch die Beratung natürlich hinzu.
Ja.
Das kann man nicht einzeln als Agentur oder Recruitmentfirma machen. Man muss genau erkennen in einem Projekt, was sind die entscheidenden Aufgaben, die vor Ort sein müssen, weil der Berater mit dem Kunden sprechen muss. Und was sind die Aufgaben, die ich nearshoren kann? Ich habe Offshoring erlebt. Nearshoring hat den großen Vorteil, dass kulturell wir sehr nahe bleiben. Klar. Sprich Ost, Südost, Südeuropa kann man sehr gut nearshoren und dabei einen Kostenfaktor generieren, um teure Länder wie die Schweiz, wie Luxemburg, wie skandinavische Länder zu entlasten, ja, und dann natürlich einen Mehrwert für den Kunden zu generieren.
Ja, ich glaube gerade, hatte ich letztens erst eine Diskussion über, ob ein mittelgroßes Staffing-Unternehmen APO und MSP beliefern soll. Und viele machen das ja nicht, vor allen Dingen die Deutschen, weil geringe Margen, keine Prozesskontrolle. Mit der Lohnkurve kann man da kein Geschäft draus machen. Und diese Herausforderung, dann als mitteldeutsches Unternehmen ins Ausland zu gehen und dann Ressourcer oder Recruiter, die dann auf so blinde Anfragen rekrutieren, aufzubauen, ist riesengroß. Also wenn der oder die Zuhörerin denkt, sie wollen das mal machen, können sie auf dich zukommen.
Können sie gerne machen.
Best Practices.
Best Practices, gute Empfehlungen geben. Das Entscheidende ist, man muss dahinter sein und darf die Prozesse nicht abgekoppelt voneinander sehen.
Und man braucht wahrscheinlich auch das Geld dafür, oder?
Das ist es nicht einmal. Die Kosten, gerade die Initialkosten, sind sehr gering. Was entscheidend ist vielmehr ist, wenn man natürlich zu einem Kunden geht, muss die Expertise der Unternehmensberatung da sein. Weil wir können beim Kunden sagen, das können wir entkoppeln, das können wir dahin bringen.
Klar.
Welche Prozesse können wir in Eigenregie übernehmen? Hier geht es nicht nur um Time and Material, was ja das meiste in der Recruiting-Branche ist. Wie weit kann ich Statement of Works, also Gewerke, mit einnehmen, wo ich eine bestimmte Delivery-Verantwortung habe.
Und dazu nicht nur vertraglich draufschreibe, genau, Statement of Work, aber dann immer noch Time is the Materials, was ja die Realität von so einem Staffing-Unternehmen meistens ist.
Genau.
Habe ich das jetzt gerade gesagt? Nein, ich nehme es zurück.
Die interkulturelle Kompetenz ist dabei wichtig und das bringt mich zurück zu meiner Alma Mater, weil dafür schlägt natürlich mein Herz einfach für die unterschiedlichen Kulturen.
Exakt. Schön. Jetzt bist du ja der Chair vom ABSCO Deutschland Repcom und erzähl mir doch nochmal deine Netzwerkenkompetenzen. Wie gehst du da vor? Weil das ist ja auch die Zielsetzung dieses Podcasts, dich kennenzulernen und andere Leute, die vielleicht nicht so stark sind, zum Netzwerken aufzufordern. Was ist da dein Best Practice?
Netzwerken ist ganz wichtig. Du hast es anfänglich gesagt, was wir gemeinsam, ich glaube, wir haben uns tatsächlich 18, wenn spätestens 19 im Repcom kennengelernt.
Ja.
Und die Kraft dieses Netzwerkens, die Kraft, was wir aus EBSCO gemacht haben, ist, finde ich, gewaltig. Und mit eins meiner Ziele ist einfach auch EBSCO dahingehend zu entwickeln mit dir, dass wir einfach eine Präsenz haben in Deutschland, die ähnlich derer ist, wie sie in angelsächsischen Ländern völlig normal ist.
Ja.
Trade Bodies und ihre Mitwirkungskraft im Gesetzgebungsbereich, ihre Mitwirkungskraft im Lobbybereich und überall dort, wo einfach Mitsprache wichtig ist, kennen wir in Deutschland so nicht. Branchenverbände wie die Bitkom sind sehr soft- oder hardwarelastig immer noch, aber nicht dienstleistungsgetrieben. Und das Netzwerken.
Was heißt das, soft- oder hardwarelastig?
Software oder hardware-lastig von den Herstellern.
Ah, also okay.
Ein sehr starker also IT-Verband.
Also keine Dienstleister, sondern
genau.
Hersteller.
Also da findest du die Hersteller respektive Anbieter von Soft oder Hardware.
Ja.
Und ja, das Netzwerken ist insofern sehr wichtig und es sollte auf eine natürliche Art entstehen, also nicht verkrampft. Wir merken es ja immer wieder, wenn wir rausgehen, ich kann ABSCO sehr gut vertreten, ich kann aber auch DB sehr gut vertreten und umgekehrt, weil die Interessen einfach überlappend sind. Und von daher kann man, ohne den Einschein zu erwecken, ich hechle hier nach Kontakten, die ich dann monetarisieren kann, sondern Netzwerken ist erstmal etwas, dass ich hingehe und einen Mehrwert generiere, ohne zu fragen, what's in for me.
Ja,
das kommt erst später.
Auf die Gefallensbank einzahlen.
Genau.
Genauso mache ich das auch. Ja, interessanter Punkt. Dann gehen wir vielleicht nochmal weg von dir und deinem Unternehmen hin zur Branche. Wir setzen uns ja aktiv für die Weiterentwicklung unserer Branche ein. Und eine Sache, die ich immer gerne sage: Ich möchte, dass Staffing die Traumberufsbranche wird. Was müssen wir dafür noch tun? Oder ist es das schon?
Für uns wahrscheinlich ja, aber du denkst bestimmt, was müssen wir noch tun, um auch anderen gegenüber das zu
vielleicht jemand, der das jetzt hört und noch nicht bei uns arbeitet.
Branche bringen. Ich denke, Träume sind was sehr Individuelles. Für den einen ist es ein Traum, für dich, für mich. Für den anderen könnte es der Albtraum sein. Es ist immer sehr schwierig, hier einen Gradmesser anzusetzen. Ich glaube, man muss bestimmte Voraussetzungen sich selber abklopfen und schauen, ob man sie hat.
Mhm.
Ist man Menschenfreund oder Menschenfeind? Ist man kommunikativ? Ist man extrovertiert? Ist man introvertiert? Wir werden aus jemandem, der sich am liebsten versteckt hinter seinem Schreibtisch in einem Dunkelkämmerchen und introvertiert ist, vielleicht nicht die Staffing-Branche so nahe bringen können wie jemanden, der gerne rausrennt und sagt, jawohl, wo ist die nächste Herausforderung? Ich will Menschen umarmen, ich will ihnen was Gutes tun und ich will ihnen zeigen, dass ich ihnen helfen kann.
Ich kenne sehr gute, aber sehr wenige introvertierte Vertriebler.
Das, ja. Die Frage ist immer, wenn es um Menschen geht, es geht um Kommunikation.
Ja.
Und ich glaube, natürlich sind introvertierte Menschen auch sehr gute Vertriebler. Und gut, dass du Vertriebler gesagt hast, weil um wahrscheinlich ein guter Vertriebler zu sein, sollte man auch innehalten und reflektieren können. Das unterscheidet für mich immer einen Vertriebler von einem Verkäufer.
Interessanter Punkt.
Aber da draußen noch mehr dafür die Werbetrommel zu rühren, heißt, lasst euch nicht abschrecken von dem, was oft landläufig verwechselt wird oder runterreduziert wird. Wir wissen ja, wir machen uns sehr stark für die White-Collar-Industrie.
Ja.
Und häufig da draußen verwechselt man das mit, ach ja, Personalvermittlung, ach ja, Zeitarbeit, Blue-Collar. Oh je, das sind ja Drückerkolonnen, um Gottes Willen, die müssen unterstützt werden. Ich glaube, wir müssen mehr aufklären und das tun wir über die EBSCO, das ist sehr gut. Und wir können nur zeigen in unserem täglichen Tun, jeder in seiner Sparte, jeder in seinem Segment, ob Permanent, ob Contingency, ob Temp, das Beste dem Kunden zu bieten, was er braucht und zu zeigen, das ist eine sehr, sehr wichtige Branche, ohne die gar nichts geht.
Definitiv. Wie ich immer so schön sage, das Getriebeöl der deutschen Wirtschaft.
Sehr richtig.
Wenn wir jetzt 15 Jahre oder sagen wir nochmal 26 Jahre nach vorne schauen, dein Recruitment-Alltag, als du eingestiegen bist, war ganz anders wie heute. Wie denkst du, wie der Recruitment-Alltag dann aussehen wird? Was wird sich da fundamental zu heute verändert haben?
Gut, dass du das trennst. Der Recruitment-Alltag selber wird sich extrem verändern, hauptsächlich gesteuert durch die KI. Die künstliche Intelligenz ist ja jetzt schon so stark auf dem Vormarsch, dass die Vorarbeit bei der Kandidatensuche ganz entscheidend durch KI gesteuert wird.
Nur die Vorarbeit? Wird auch der Matching-Prozess übernommen?
Das ist genau der Punkt. Beim Matching-Prozess brauchen wir immer noch den Menschen. Wir sehen natürlich rein, was die Hard Facts anbetrifft, kann Matching nur so gut funktionieren, Input ist gleich Output.
Ja.
Wenn der Input natürlich hervorragend ist, dann wird der Output auch hervorragend sein. Matching bedeutet aber auch, ich kann die Angaben der BeraterInnen wunderbar abmatchen, aber dann muss die Job Description auch passen. Sehr häufig, dass die Kunden sich einfach nicht die Mühe machen.
Ja.
Würden sie sich die Mühe machen, dann würde es funktionieren. Reality Bites, das sehe ich noch nicht.
Ja, stimmt, denke ich auch. Bevor wir in die Schnellfragerunde gehen, lieber Marco, noch eine letzte Frage. Was war dein persönlich schönster Absco-Deutschland-Moment?
Der bislang schönste Absco-Deutschland-Moment habe ich noch vor Augen, lieber André. Das war letztes Jahr, wie wir in diesem wunderschönen Ballsaal des Kurhauses in Wiesbaden waren. Und zu sehen, ich glaube, ein Jahr vorher noch, hatten wir unsere Awards-Feier in einem ganz kleinen Raum. Und danach.
So klein war er auch nicht, aber okay, ich weiß, was
du meinst. Ja, wo die Award-Feier war schon. Danach haben wir gegessen in einem etwas größeren Raum.
Mhm.
Und jetzt hatten wir die Award-Feier und wir sind damals in, haben wir eine Tür aufgemacht und gesagt, das ist der Ballsaal. Dann haben wir gesagt, nächstes Jahr findet das hier statt.
So ist das.
Und dann hatten wir natürlich Abendessen und die Awards auch da, wo wir jetzt gegessen oder da gegessen hatten. Und das in diesem wunderschönen Ballsaal mit Balkonen zu sehen, war schon gewaltig. Und dann auch zu beobachten, von einem Tisch aus, du auf der Bühne mit unseren Gewinnern, dachte ich mir, wir haben viel erreicht. Und ich freue mich auch auf dieses Jahr, wenn wir wieder diesen Ballsaal betreten werden und die Augen auf uns gerichtet sein werden und auf die Industrie und voller Spannung. Wahrscheinlich ähnlich, ich will jetzt nicht übertreiben, aber bei den Golden Globes oder bei Oscars werden ja auch die Nominierten eingeladen.
Ja.
Und die sitzen dann spannend da und werden dann hören, and the winner is, das sind Highlights.
Genau, da freue ich mich auch darauf, auf die nächsten Upscore Awards und die Staffing Pro, die am Tag danach stattfindet. Dann schreiten wir weiter zur Schnellfragerunde.
Gerne.
Und zwar antwortest du immer mit Ja, Nein oder mit den vorgegebenen Antworten.
Okay.
Ja, let's go. Work-Life oder Work-Life?
Work-Life.
Was hast du so lange überlegt?
Ich wollte Work antworten. Aber natürlich ist der Life auch dabei. Das ist immer die alte Frage. to live to work or to work to live.
Kann man das trennen, ja. Der beste Ratschlag in deiner Karriere, den du jemals bekommen hast?
Herr Raske, wer nach allen Seiten offen ist, der kann ja wohl nicht ganz dicht sein.
Wer nach allen Seiten?
Offen ist? Der kann ja wohl nicht ganz dicht sein.
Okay. Spannend. Wer hat dir den Ratschlag gegeben?
Ein Kunde.
Okay. Für welche Vertragsart schlägt dein Herz? Contract, Perm, ANÜ und für dich MSP oder APO?
Contracting.
Ja, sehr schön. Deswegen verstehen wir uns so gut. Warst du jemals Top-Biller in einer Staffing-Firma?
Ja, das war ich.
Wie viel hast du gebildet?
Das ist jetzt so ein bisschen her. Ich war sogar in a row.
In a row?
Sogar bei Parity und dann auch bei Top IT.
Nice. Intrinsisch oder extrinsisch motiviert?
Intrinsisch motiviert.
Hunter oder Farmer?
Hunter.
Schön. Noch ein paar Fragen zu deiner Firma. Remote oder im Office?
Viel unterwegs. Deswegen, wenn ich im Office bin, ist für mich wie Urlaub.
Und die anderen? Remote oder Office?
Office.
Was steht bei eurer Firma an erster Stelle? Qualität, Zeit oder Kosten?
Qualität.
Wie siehst du eure Kultur? Modern, zeitgemäß oder altmodisch?
Zeitgemäß.
Seid ihr zurückhaltend oder progressiv?
Progressiv.
Was das Wachstum eurer Firma angeht, eher Buy oder eher Build?
Tatsächlich beides. Wir haben am Anfang viel gekauft und jetzt entsteht mehr durch Build.
In Beratung oder auch im Staffing gekauft?
In beiden, allerdings vornehmlich in der Beratung.
Was ist dein Lieblingsrecruitment-Spruch?
Sky is the limit.
Was ist das größte Missverständnis über die Staffing-Branche?
Dass vieles verwechselt wird. Staffing-Branche wird oft gesehen als Zeitarbeit.
Ja.
Und dadurch klein gehalten, schlecht gehalten und in die falsche Schublade gesteckt.
Alles klar. Ist unsere Branche ein Baby, ein Kleinkind, im Jugendalter, schon ein Erwachsener oder schon Rentner?
Unsere Staffing-Branche ist auf jeden Fall ein Teenager.
Teenager. Sind wir, wie wir uns untereinander in der Branche miteinander verhalten, eher kompetitiv, kollegial oder halsabschneiderisch unterwegs?
Kompetitiv.
Kompetitiv?
Ja.
Hat sich das geändert?
Nein, ich glaube, bei den Erfolgreichen ist es immer so. Die Erfolgreichen haben...
Wollen immer Erster sein.
Ja, wollen Erster sein. Haben Gewinne und der Gewinner, ein guter Gewinner, wird auch akzeptieren, wenn er ein Verlierer ist, weil es gibt auch andere Gewinner.
Schön gesagt. Sind wir in der Branche underpaid, overpaid oder rightly paid?
Das, glaube ich, kann man auch nicht über einen Kamm scheren. Es gibt welche, die sind wahrscheinlich underpaid, andere sind overpaid, andere wiederum rightly paid, im Mix wahrscheinlich, weil diese Branche sich ganz gut kennt und gar nicht die erfolgreichen Unternehmen überleben könnten, wenn sie
schlecht bezahlen
würden, würde ich sagen, rightly or fairly paid.
Okay. Können wir so stehen lassen. Schöne Antworten auf die Schnellfragerunde. Danke, Marco. Bevor wir den Podcast für heute abschließen, noch eine letzte Möglichkeit an dich, nochmal ein Wort an die Branche zu richten.
Gerne. Ich glaube, das Wichtigste, was ich nicht nur für unsere Branche, sondern für alle möglichen Branchen sagen kann, was ich in meinem Berufsleben gesehen habe, wichtig ist, authentisch zu sein.
Mhm.
Wenn du wirklich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, für diese Branche brennst, dann wirst du alle Tools lernen, die wichtig sind, damit du erfolgreich wirst. Bist du aber authentisch, wenn du zuhörst und wenn du weißt, warum wir so wichtig sind, dann wirst du automatisch erfolgreich sein.
Schön. Mit diesen Worten darf ich den heutigen Podcast schließen. Danke, dass du da warst, Marco. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bitte folg uns, abonnier den Kanal und hinterlass uns eine Sternebewertung.
Sehr gerne, André. Dankeschön. Ja, danke nach draußen fürs Zuhören und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Ciao.
Das war schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge Recruitment on the Road, dem Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland. Produziert mit freundlicher Unterstützung der Lennox Group.